Nicht alles, was wir in der Bibel lesen, wird von Gott gut geheißen. Ganz im Gegenteil, es gibt sehr viele Berichte in der Bibel, die uns als warnende Beispiele dienen, wie wir nicht leben sollen. Heute werden wir uns so ein warnendes Beispiel anschauen. Es geht hier um eine Familie, die in der Heilsgeschichte Gottes eine sehr wichtige Rolle spielt, die aber alles andere als ein beispielhaftes Familienleben widerspiegelt. Lasst uns das Wort Gottes lesen, um von den Fehlern dieser Familie zu lernen. Ich lese aus der Bibel, aus 1. Mose Kapitel 25, Verse 19 bis 26. Ich lese. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Padam Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich am ganzen Leib, wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Zitat Ende, die Bibel, 1. Mose, Kapitel 25, Verse 19 bis 26. Bevor wir uns die Fehler dieser Familie anschauen, wollen wir erst einmal fragen, wer waren diese Leute überhaupt? Warum hat Gott das Leben dieser Menschen so wichtig gefunden, dass Gott uns davon in seinem Wort in der Bibel berichtet hat? Warum waren die Leute so wichtig? Die Antwort kommt eigentlich von ganz Anfang der Bibel, in den ersten Kapiteln. Nachdem Adam und Eva im Garten Eden von der verbotenen Frucht gegessen hatten, sprach Gott das folgende Gericht über die Schlange, über den Satan, voraus. Ich lese aus der Bibel, da spricht Gott zum Satan, da sagt Gott, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Satan, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Interessant, Frauen haben doch keinen Samen, Frauen haben Eierstöcke. Aber Gott sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Satan, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, also dieser männliche Same von der Frau, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Hier hat Gott etwas ganz Außergewöhnliches vorausgesagt. Hier sagt Gott voraus, es würde ein männlicher Retter von einer Jungfrau geboren werden, der den Satan besiegen würde, dem der Satan aber dabei in die Ferse stechen würde. Das deutet schon auf die Kreuzigung des Retters Jesus Christus hin. Jesus hat diese Voraussagen am Kreuz erfüllt. Und genau deshalb, wegen dieser Voraussage über diesen Samen der Frau, deshalb werden im Alten Testament genauestens Buch über die Familienstammbäume geführt. Die Frage im Alten Testament ist immer die: Aus welcher Familie, aus welchem Geschlecht wird dieser Retter kommen? Dieser Stammbaum fängt bei dem ersten Menschen an, Adam. Und das geht weiter von Adam bis Abraham. Abraham ist dann schon die 20. Generation nach Adam. Abraham hatte zwei Söhne. Einen Sohn hat ihm die ägyptische Sklavin Hagar geboren. Sein Name ist Ismael. Einen anderen Sohn hatte ihm seine 90-jährige unfruchtbare Ehefrau Sarah geboren. Das war ein Wunder Gottes. Dieser Sohn heißt Isaak. Von diesen beiden Söhnen hat Gott den Isaak ausgewählt. Isaak sollte der Sohn sein, der von Abraham die Linie zum Retter, zum Messias, weiterführen würde. Und Isaak hatte auch zwei Söhne, Esau und Jakob, und später erwählt Gott den Jakob, um die Linie über den Jakob weiterführen zu lassen. Im Neuen Testament, im Evangelium nach Lukas, im 3. Kapitel, wird der Stammbaum von Jesus Christus aufgezählt. Und dieser Stammbaum geht von Adam, vom ersten Menschen, bis runter zu Jesus Christus. In diesem Stammbaum lesen wir tatsächlich Abraham, Isaak und Jakob. Die sind da drin. Auch hier hat sich die Erwartung und die Prophezeiung des Alten Testaments 2000 Jahre später durch Jesus Christus erfüllt. Deshalb hat Gott uns diese Ereignisse in seinem Wort aufgeschrieben. So, mit diesem Hintergrund, lasst uns diesen Text jetzt untersuchen. Der Text beginnt: Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Padam Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau. Warum? Denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Wir lesen hier, Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka heiratete. Sie hatte ein Problem, sie war unfruchtbar. Ist das nicht interessant, dass Gott sich gerade die unfruchtbaren Familien aussucht? Abraham und Sarah waren auch für lange Jahre unfruchtbar, bis Gott ein Wunder gewirkt hat. Er hat der unfruchtbaren 90-jährigen Sarah einen Sohn geschenkt, den Isaak. Gott wirkt durch die Schwachen, um sich zu verherrlichen. Denn dann wird allen klar, das ist ein Wunder, das Gott bewirkt hat. So, Rebekka ist unfruchtbar, und wir lesen hier, dass Isaak zum Herrn gebetet hat für seine Frau, und da steht, und der Herr hat's gehört, und sie wurde schwanger. Aber wie lange hat Isaak eigentlich gebetet? In Vers 20 lesen wir, dass Isaak 40 Jahre alt war, als er Rebekka geheiratet hat. In Vers 26 steht, Isaak war 60 Jahre alt, als seine Söhne geboren wurden. Das bedeutet, Isaak hat für 20 Jahre für Kinder gebetet. 20 Jahre. Er hat nicht aufgegeben. Das ist eine große Ermutigung für dich und für mich, niemals mit Beten aufzuhören. Gott wird immer zur rechten Zeit wirken. Gib nicht auf zu beten. So lese ich weiter im nächsten Vers, und die Kinder stießen sich in Rebekkas Schoß im Mutterleib. Die fangen sich an, da zu boxen scheinbar. Ich lese weiter. Da sprach sie: Wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Gott erhörte Isaaks Gebet, Rebekka wird jetzt schwanger mit Zwillingen, die Zwillinge fangen jetzt schon im Mutterleib an, gegeneinander zu kämpfen. Das ist so schlimm, dass sich die Mutter Rebekka anfängt, Sorgen zu machen. Wohin wendet sie sich in ihrer Ratlosigkeit? In Vers 22 lesen wir, und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Das ist immer sehr gut, beim Herrn nach Hilfe und Rat zu fragen. Gott gibt der Rebekka auch eine Antwort, denn wir lesen in den nächsten Versen, und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Es war üblich zu dieser Zeit, dass der Erstgeborene nach dem Tod des Vaters das Oberhaupt der Familie werden würde. Dieses Erstgeburtsrecht. Aber Gott ist nicht an Traditionen der Menschen gebunden. Gott tut und lässt, was er will. In seiner Souveränität hat er schon vor der Geburt gewählt, wer von diesen beiden Söhnen den Segen haben würde. Niemand kann seine Pläne aufhalten. Er hat schon vorherausgesagt und bestimmt, dass der Jüngere den Segen haben würde, dass der Ältere dem Jüngeren dienen müsste. Ich lese weiter. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich am ganzen Leib, wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Rebekka und Isaak geben ihren Söhnen sehr merkwürdige Namen. Wir lesen hier, der Erstgeborene war rötlich am ganzen Körper wie mit Fell behaart. Da gaben sie ihm den Namen Esau. Esau bedeutet behaart. Die haben ihren Sohn genannt der Behaarte. Der zweite hat dem ersten die Ferse festgehalten. Es sieht also schon so aus, als ob er schon im Mutterleib seinen Bruder davon abhalten wollte, als erster geboren zu werden. Er wollte ihn da schon zu Fall bringen. Deshalb gab man ihm den Namen Jakob, hebräisch Jakov. Das bedeutet Fersengreifer. Jemand, der andere zu Fall bringen möchte, ein Betrüger, ein Schwindler. Was für ein Name. Dieser Name wird sich in seinem Leben aber noch als Wahrheit erweisen. Ich lese weiter, nächsten Vers. Und als die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Rebekka aber hatte den Jakob lieb. Die Eltern tun ja nun etwas ganz Schlimmes. Sie bevorzugen jeweils eines ihrer Kinder. Isaak bevorzugt Esau, Rebekka bevorzugt Jakob. Wenn Eltern ein Kind bevorzugen, dann ist das ein Liebesentzug von den anderen Kindern. Dann fühlen sich die anderen Kinder abgelehnt und wertlos. Wir dürfen niemals unterschätzen, wie viel unsagbares Leid so etwas in Kindern erzeugen kann. Dann fangen die Kinder an, um Anerkennung zu wetteifern. Das bringt nur Neid und Missgunst. Isaak bevorzugt Esau, Rebekka bevorzugt Jakob. Diese Bevorzugung wird noch viel, viel Leid bringen. Wir werden in den nächsten Vorträgen sehen, dass sich diese sündhafte Bevorzugung sogar negativ auf die nachfolgenden Generationen ausgewirkt hat. Warnungen aus Isaaks Familie, Warnung Nummer 1, bevorzuge niemals eines deiner Kinder. Bevorzuge niemals eines deiner Kinder. Liebe alle deine Kinder gleich. Liebe alle deine Kinder gleich. Behandle sie alle gleich. Ich lese weiter im nächsten Vers. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob: Lass mich von dem roten Gericht da herunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Daher gab man ihm den Namen Edom, das bedeutet rot. Da sprach Jakob: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach zu Jakob: Siehe, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach: So schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 25, Verse 29 bis 34. Hier wurde das Erstgeburtsrecht verkauft. Was ist denn das Erstgeburtsrecht? Damals war es so: Der Erstgeborene bekam den doppelten Anteil vom Besitz des Vaters als alle anderen Söhne. Das heißt, der Besitz wurde aufgeteilt unter alle Söhne, gleich große Anteile, außer der Erstgeborene, der bekam den doppelten Anteil. Der Erstgeborene wurde zum Familienoberhaupt nach dem Sterben des Vaters, und in dieser Familie geht es sogar um den Segen Gottes, um ein Vorfahre des Messias zu sein, um ein Segen zu sein. Esau kommt hier hungrig nach Hause. Jakob nutzt die Situation dreist aus und er verlangt in aller Dreistigkeit für einen Teller Suppe das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder, für ein Linsengericht. Da sagt Esau: Ich muss doch sowieso sterben vor Hunger. Ich sterbe hier vor Hunger. Was nützt mir das Erstgeburtsrecht dann? Jakob hat den Esau manipuliert, übervorteilt, ausgenutzt, beschwindelt. Wir werden auch in den folgenden Kapiteln noch später sehen, wie Jakob sich durch Betrug Vorteile für sich selbst erschwindeln wird. Jakob hätte das eigentlich gar nicht machen müssen, denn Gott hatte doch verheißen, versprochen, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Warnungen aus Isaaks Familie Nummer 2, nutze andere nicht aus. Nutze andere nicht aus, also kein Manipulieren, kein Übervorteilen, kein Beschwindeln, kein Betrügen. Stelle dir jetzt selbst einmal die folgenden Fragen. Stelle ich andere Menschen in einem schlechten Licht dar, um selbst besser auszusehen? Um in den Augen meines Arbeitgebers besser auszusehen, vielleicht um so eine Beförderung für mich zu erschwindeln. Manipuliere ich andere, um das zu bekommen, was ich haben möchte? Über Vorteile betrüge, beschwindle ich andere. Nutze andere nicht aus. Lasst uns mal Esau anschauen in dieser Situation. Für Esau war es wichtiger, seinen fleischlichen Hunger zu stillen. Er hat Hunger, er sieht ein leckeres Essen, er muss es haben. Sofort, jetzt, ich muss es essen. Koste es, was wolle. Er verkauft sein Erstgeburtsrecht, den großen Segen, den Gott seinem Vater Isaak verheißen hat. Für was? Für einen Teller Suppe. Und wir lesen Vers 34, so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Wir schütteln darüber den Kopf. Aber tun wir nicht oft genau das Gleiche? Wenn wir die Verlockungen der Welt so attraktiv finden, dass wir nachgeben und damit den Segen Gottes für Gehorsam gering achten. Wenn wir zurückschlagen, statt in Liebe zu antworten. Wenn wir lästern, statt erbauende Worte zu sprechen. Wenn wir für ein kurzes Vergnügen, für 5 Minuten die Liebe und die Gnade Gottes verwerfen, dann tun wir genau dasselbe, denn dann verachten wir auch die Gnade Gottes, die Gott uns anbietet. Warnungen aus Isaaks Familie Nummer 3: Lass dich nicht von den Verlangen deines Fleisches treiben, wie Esau, sondern von der Kraft des Heiligen Geistes. Lass dich nicht von den Verlangen deines Fleisches treiben, sondern von der Kraft des Heiligen Geistes. Wie machen wir das? Wie können wir uns davor schützen, nicht denselben Fehler zu machen wie Esau? Ich möchte dazu einen anderen Bibeltext lesen, und zwar lese ich aus Galater Kapitel 5, Verse 16 und 17. Ich lese: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Zitat Ende. Die Bibel sagt hier nicht, reiß dich zusammen und höre auf zu sünden aus eigener Kraft. Das sagt die Bibel nicht, ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt hier, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Die Bibel sagt, denn das Fleisch, also unser Eigenwille, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Die Bibel sagt, wir können uns nicht auf unseren eigenen Willen verlassen, unser Eigenwille, unser Fleisch gelüstet genau gegen das, was Gott von uns will. Die Bibel sagt, das einzige Mittel, um uns davor zu schützen, ist im Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes zu wandeln. Die Bibel sagt, wandelt in der Kraft des Heiligen Geistes. Lebe in der Kraft Gottes. Bekämpfe die Lust deines Fleisches mit Gottes Kraft. Und hier gibt es 2 Extreme. Ein Extrem sagt, du musst dich mit eigener Kraft gut machen. Du musst mit eigener Kraft aufhören zu sünden. Dies Extrem nennt man Werksgerechtigkeit. Dann versucht man aus eigener Kraft, sich recht zu machen vor Gott. Und das geht nicht, haben wir gerade gelesen. Man kann sich nur recht machen durch Gott, indem man ein Geschenk annimmt, das Jesus Christus uns schenkt. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist für deine, für meine Sünden am Kreuz gestorben. Wenn wir das im Glauben aufnehmen, Jesus nachfolgen, Jesus zum Herrn unseres Lebens machen, dann sagt die Bibel, dann werden wir von dem Heiligen Geist erfüllt, dann werden wir von Neuem geboren, dann lebt die Kraft Gottes in uns. Und dann können wir erst anfangen, mit Gottes Kraft zu leben und zu wandeln. Das ist ein Annehmen von dem, was Gott schon für uns getan hat. Das andere Extrem heißt billige Gnade. Jetzt könnte jemand sagen, ja, Jesus ist ja für meine Sünden gestorben, dann kann ich ja in meiner Sünde weiterleben. Nein, das stimmt nicht, denn die Bibel sagt, Jesus Christus ist genau deshalb für uns gestorben, um uns von der Sünde frei zu machen. Nicht, dass wir in der Sünde weiterleben. Und so sagt das Wort Gottes, wandelt im Geist, lebt in der Kraft des Heiligen Geistes, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, wenn jemand zu Jesus kommt, wenn jemand in Jesus im Glauben aufnimmt, von neuem geboren wird, vom Heiligen Geist erfüllt wird, dann müssen wir dem Heiligen Geist von dem Moment erlauben, gegen die Gelüste unseres Fleisches zu kämpfen. Dann müssen wir unserer Sünde den Krieg erklären. Das heißt, wir erklären nicht den Krieg gegen die Sünde von anderen Menschen. Wir erklären nicht den Krieg gegen die Sünde unserer Gesellschaft, wir erklären den Krieg gegen unsere eigene, gegen meine Sünde. Die Kraft, diesen Krieg zu führen, die kommt nicht von mir aus und mir selbst. Diese Kraft kommt von Gott, vom Heiligen Geist. Aber wir müssen danach streben, danach zu lernen, in dieser Kraft Gottes zu leben. Wir müssen anfangen zu lernen, wie kann ich diese Kraft Gottes, die Gott mir gegeben hat, wirken lassen in meinem Leben, um gegen meine Sünde anzukämpfen. Und da einige Fragen: Womit verbringst du deine Freizeit? Pflegst du deine persönliche Beziehung mit Jesus Christus? Wie wichtig ist dir deine stille Zeit mit Jesus? Wie wichtig ist dir Gebet? Wie wichtig ist dir das Bibellesen? In Epheser Kapitel 6 lesen wir, dass das Wort Gottes wird ja das Schwert des Heiligen Geistes genannt. Das Wort Gottes hat Macht, das hat Kraft, das ist ein Schwert im Kampf gegen deine eigene Sünde. Oder im Gegensatz dazu verbringst du deine Zeit damit, dein Fleisch zu füttern, dein Fleisch zu stärken. Was für Filme schaust du dir an? Im Neuen Testament lesen wir eine ausdrückliche Warnung für die Heiligung, also den Kampf gegen die Sünde. Wir werden dazu aufgerufen, uns der Heiligung hinzugeben. Ich lese aus Hebräer Kapitel 12, Verse 14 bis 17. Da sagt das Wort Gottes: Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung. Was für ein Aufruf. Das Wort Gottes sagt hier: Jage nach dem Frieden mit jedermann und jage nach der Heiligung, also dieser Bekämpfung der eigenen Sünde. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich lese weiter. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Hebräer Kapitel 12, Verse 14 bis 17. Hier sagt das Wort Gottes: Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und dann steht hier weiter: Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Die sagen wie Esau, die Gnade Gottes versäumt er, der die Gnade Gottes für einen Teller Suppe verkauft. Dann steht hier weiter: Denn ihr wisst, dass er, Esau, nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er den Segen unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Das Wort Gottes sagt: Achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Wie hat Esau die Gnade Gottes versäumt? Er fand keinen Raum zur Buße, keinen Raum zur Umkehr. Er fand keinen Raum zu erkennen: Ich bin ein Sünder. Er hat das nicht bereut. Er hat nur den Segen vermisst, aber nicht die Sünde gegen Gott bereut und ist davon umgekehrt. Kehre um. Jetzt hast du Gottes Wort gehört. Jetzt musst du dich entscheiden: Will ich das Gehörte zu Herzen nehmen und mit Gottes Hilfe das tun, wozu Gott mich aufruft, oder will ich das Wort Gottes ignorieren, abprallen lassen und nicht in meinem Leben wirken lassen? Das ist deine Entscheidung, aber triff die Entscheidung. Wenn du keine Entscheidung triffst, dann prallt das Wort Gottes jetzt automatisch ab. Triff die Entscheidung. Triff die Entscheidung hier und jetzt. Ab heute will ich alles daran setzen, im Heiligen Geist zu wandeln. Ab heute will ich meiner eigenen Sünde den Krieg erklären. Wenn du das tun möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir zu beten. Bete mit mir. Bete mir nach. Himmlischer Vater, bitte vergib mir, dass ich in Sünde lebe. Vergib mir, dass ich mich oft von den Verlangen meines Fleisches treiben lasse. Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte wasche mich rein. Vater, ich will Jesus Christus nachfolgen. Koste es, was wolle. Ich will Jesus zum Herrn meines Lebens machen. Ich will umkehren von meiner Sünde, aufhören damit. Ich glaube, dass Jesus lebt. Ich glaube, dass du mir durch den Heiligen Geist die Kraft geben kannst, mein Leben zu verändern. Vater, ich erkläre meiner eigenen Sünde den Krieg. Vater, hilf mir mit der Kraft des Heiligen Geistes, diesen Krieg zu führen. Herr, bitte segne mich. Führe mich. Leite mich. Bitte schenke mir Gnade und Barmherzigkeit. Bitte schenke mir das Wollen und das Vollenden, so zu leben, dir zur Ehre. In Jesu Namen bitte ich das. Amen.